herzlich willkommen beim Podcast von arbeiterkind.de. Wir sind heute wieder in einer neuen Folge. Mein Name ist Alexandra und ich habe heute wieder einen spannenden Gast bei mir im Gespräch. Und wir werden diesmal nicht nur darüber sprechen, was er eigentlich studiert hat und was er beruflich macht, sondern auch ein bisschen darüber, was er mit und für Arbeiterkind alles macht. Und wir haben noch eine super interessante Neuigkeit am Ende. Und das könnte eventuell auch für euch interessant sein. Ich freue mich sehr, dass er heute da ist. Im Gespräch bei mir ist Benedikt Weingärtner. Hallo Bene, schön, dass du da bist.
Hallo Alexandra, hi, hallo.
Ja, Bene, du weißt vielleicht schon, wie mit all unseren Gästen steigen wir gerne mit einem kleinen Warm-up ein in unseren Podcast. Das ist so ein kleines Entweder-Oder. 10 kurze Fragen, die hauptsächlich um Themen aus dem Studium und aus dem Berufsleben gehen. Und du kannst vielleicht einfach ganz spontan antworten, für welche Sache du dich eher entscheiden würdest. Manchmal ist es vielleicht auch keins von beidem oder beides. Genau, das machen wir einfach ganz am Anfang direkt zum Einsteigen.
Alles klar.
Bene, wie sieht's bei dir aus? Uni oder Fachhochschule?
Uni war mir eigentlich sehr lieb.
Erster oder zweiter Bildungsweg?
Erster Bildungsweg.
Studienfachwechsel, ja oder nein?
Nein, nicht wirklich.
Klausuren oder Hausarbeiten?
Klausuren.
Vorlesung oder Seminar?
Oh, das kommt aufs Fach an. Wenn ich mich gut auskenne, dann lieber Seminar. Wenn ich keine Ahnung habe, dann lieber Vorlesung.
Regelstudienzeit, ja oder nein?
Regelstudienzeit, ja. Allerdings dann noch ein Zusatzmaster draufgepackt.
Notizen, mit Tippen oder mitschreiben?
Mit der Hand mitschreiben und am Ende feststellen, dass ich meine eigene Handschrift nicht lesen kann.
Homeoffice oder Büro?
Von der Effizienz her dann doch eher Büro.
Kantine oder Pausenbrot?
Also die Kantine in Eichstätt in Regensburg war sehr gut.
Früher Vogel oder Nachteule?
Absolute Nachteule.
Das war auf jeden Fall sehr entschieden. Das war's schon. Vielen Dank. Ich finde es immer super spannend, das so von den Leuten zu hören und da so ein bisschen zu sehen, wie unterschiedlich doch alle sind in diesen Dingen, die uns ja alle im Alltag irgendwie begleiten und im Studienalltag beschäftigen. Ja, ich habe schon gerade in der Einleitung kurz gesagt, wir wollen am Anfang ein bisschen drüber sprechen, wie du eigentlich zu arbeiterkind.de gekommen bist, denn du bist ja schon eine ganze Weile bei uns auch engagiert und hast schon super viele Sachen auch für und mit arbeiterkind.de gemacht. Kannst du dich noch erinnern, wie dein erster Kontakt überhaupt war? Wie bist du zum ersten Mal zu arbeiterkind.de gekommen?
Ja, absolut. Also das war im Sommer 2019, da war ich schon knapp über ein Jahr in Brüssel berufstätig. Und ich hatte mir damals eigentlich überlegt, das war, ja, sag ich mal, das war so ein Sommer, wenn es in der Arbeit ein bisschen ruhiger wird und man überlegt sich, was könnte ich eigentlich noch so tun im Leben, und man merkt natürlich, man ist jetzt im Berufsleben und irgendwie fehlt einem so ein bisschen das soziale Engagement, und dann denkt man sich natürlich, in welche Richtung könnte man sich da engagieren. Und dann, ja, durch meine Erfahrungen im Studium und auch durch diverse Praktika war eigentlich dieses Thema soziale Mobilität, soziale Diversität, Chancengerechtigkeit, das war eigentlich was mich immer mehr umgetrieben hat im Laufe meines Bildungswegs und meiner Karriere. Und damals, ja, im Sommer 2019 dachte ich mir, und ich hatte dann auch kürzlich da wieder darüber gelesen damals, dass ich mich eigentlich mal bei dieser Organisation arbeiterkind.de melden könnte und denen vorschlagen könnte, naja, wenn es irgendwie Gruppen gibt irgendwo in ganz Deutschland und ja damals schon teilweise im Ausland, warum könnte es nicht auch mal eine Gruppe geben in Brüssel? Und kurioserweise damals eben im Sommer 2019 hatten sich zwei andere auch eben bei euch gemeldet, die Katharina und die Susanne, mit der gleichen Idee irgendwie. Also wir hatten irgendwie quasi innerhalb von ein paar Wochen die gleiche Eingebung, und wir haben damals eben im Sommer 2019 diese Gruppe mitgegründet.
Ja, super spannend. Und du hast gerade schon gesagt, du warst gar nicht alleine in der Gruppengründung. Katharina und Susanne waren dabei. Wie war das, als ihr euch das erste Mal zusammengesetzt habt? Hattet ihr schon direkt Ideen? Wusstet ihr, was das überhaupt heißt, eine Gruppe gründen bei arbeiterkind.de? Oder war einfach erstmal nur für euch im Vordergrund, wir wollen zusammen irgendwie was machen?
Also ich glaube, also meine Idee war tatsächlich, hier eine Gruppe zu gründen, im Sinne von auch, dass ich also einmal ja Arbeiterkinder in Brüssel, meistens deutschsprachige Arbeiterkinder in Brüssel, gut vernetzen können, und auch ja junge Leute eben, um junge Leute zu ermutigen, die noch nicht hier sind und auch noch nie hier waren, und die ähnliche Erlebnisse hatten wie wir, dass wir die eben ermutigen, hier entweder ein Praktikum zu machen oder auch den Berufseinstieg zu wagen. Und ich glaube, bei zum Beispiel Katharina war es eher so, was jetzt auch tatsächlich dazu kommt, ja zum zweiten Mal, darüber sprechen wir gleich noch. Katharinas Idee war ja mehr eine Studienreise. Das heißt, irgendwie so einmal so als Projekt quasi mal eine Studienreise hier nach Brüssel zu organisieren für Engagierte eben von Arbeiterkind Brüssel, von Arbeiterkind.de. Und das haben wir dann eigentlich sozusagen fusioniert, diese beiden Ideen. Dann haben wir sowohl jetzt diese Gruppe erreicht, die dauerhaft hier ist und tatsächlich auch als Brücke irgendwie fungiert. Und zum anderen, aber darüber reden wir gleich noch, machen wir jetzt bald ja zum zweiten Mal die Studienreise, von dem hat sich das eigentlich so in den letzten 4 Jahren sehr, sehr gut entwickelt.
Ja, und du hast gerade schon gesagt, ihr habt jetzt parallel ja auch in Brüssel die Gruppe so ein bisschen aufgebaut und da sind ja auch inzwischen Leute dazugekommen. Also es sind ja schon eine ganze Weile nicht mehr nur ihr drei, die da sehr aktiv vor Ort sind. Wie ist aktuell so der Stand? Was macht ihr quasi im Gruppen-Daily-Life und wer ist alles dabei? Wie viele Leute sind in Brüssel gerade mit euch zusammen da aktiv? Kannst du da so ein bisschen mal einen Überblick geben?
Ja, also ich würde sagen, die Aktivitäten hier, man kann vor allem das auf zwei Hauptrichtungen quasi runterbrechen. Das eine ist hier diese Plattform, wo wir wirklich sagen, okay, wir vernetzen hier Erstakademikerinnen und Erstakademiker, die in Brüssel entweder kurzfristig sind, gerade eben im Praktikum oder tatsächlich entweder im Beruf quasi angefangen haben in Brüssel oder auch schon wirklich länger dabei sind. Das heißt, diese Art von Vernetzung, wo man sich auch gegenseitig nochmal unterstützt, auch bei weiteren Karrierestufen, ist ja nicht so, dass mit dem Berufseinstieg alles klar wäre, sondern gerade hier in Brüssel, wenn es dann so in die Institutionen geht, teilweise ist das dann schon so, dass es hilft natürlich, wenn man ein gewisses praktisches Wissen eben nochmal vermittelt bekommt von Leuten, die schon länger dabei sind. Und das machen wir zum Beispiel, da unterstützen wir uns quasi hier untereinander von Leuten, die eben schon in Brüssel sind. Und zum anderen eben, was ich eben vorher schon angesprochen habe, das ist genau diese Brückenfunktion eigentlich, wo wir wirklich junge Leute ermutigen möchten, hey, Brüssel ist ein toller Arbeitsort, lasst euch da nicht irgendwie abschrecken von einem vermeintlich elitären Arbeitsumfeld, wenn euch das interessiert, wenn euch das anspricht, wenn ihr das machen möchtet, dann macht das auf jeden Fall. Und das machen wir zum Beispiel durch Online-Veranstaltungen. Also letzte Woche hatten wir eins mit dem Fokus auf Ostdeutschland, wo dann wirklich nur Speakers aus unserer Gruppe, die in Ostdeutschland geboren und aufgewachsen sind, eben über ihren Werdegang gesprochen haben, um eben genau das zu erreichen, um wiederum Erstakademikerinnen, Erstakademiker aus Ostdeutschland dazu zu ermutigen oder sich zumindest das zu überlegen, so hey, das wäre vielleicht was für ein Praktikum oder den Berufseinstieg. Genau das so, dass das eine. Zum anderen geht es manchmal auch so eher auf einer individuellen Ebene. Also wenn Leute eben ankommen und dann über unsere E-Mail brüssel@arbeiterkind.de schreiben uns dann, hey, ich interessiere mich für ein Praktikum im Parlament, was muss ich dafür machen? Oder vielleicht ein bisschen allgemeiner, ich würde mal gerne nach Brüssel, was würdet ihr mir empfehlen? Und dann helfen wir diesen Leuten quasi eher per Mail oder dann auch mal einem Telefongespräch, wenn es ein bisschen länger dauert, ein bisschen konkreter wird. Dann helfen wir denen eben weiter. Oder wir vernetzen die zum Beispiel auch so, wenn wir gerade nicht weiterhelfen können bei einer bestimmten Frage, dann ist unser Netzwerk eigentlich mittlerweile so groß. Also ich kann es jetzt nicht genau quantifizieren. Ich würde sagen, Verteiler sind knapp irgendwie 130 Leute oder so, von denen wir die meisten eigentlich ansprechen können, wenn wir eine konkrete Frage haben und wir brauchen jemanden mit einem juristischen Hintergrund oder eher mit einem naturwissenschaftlichen Background irgendwie, dann können wir die Leute eigentlich ansprechen und dann sagen, hey, wir haben da jemanden, der ja hätte da einen Rat nötig, wie man in dem und dem Bereich eben hier in Brüssel landen kann. Ja, und das machen wir dann und so sind wir seit 4 Jahren eigentlich ganz, ganz gut aktiv, aber auch sehr stark am Wachsen irgendwo und das macht unglaublich viel Spaß.
Ja, Wahnsinn, auch was aus der Idee, die ihr da 2019 dann hattet, bis heute gewachsen ist. Einfach nicht nur an Aktivitäten, sondern auch an Personen, die sich beteiligen. Und das alles ist ja auch, habt ihr ja auch über eine Zeit getragen, die an allen Stellen nicht einfach war. Denn wenn ihr im Sommer 2019 gestartet seid, dann war es ja auch gar nicht mehr so weit, bis die Pandemie zu uns allen gekommen ist. Und auch da so aktiv zu sein und die Gruppe so aufzubauen und so weit zu tragen, ist auf jeden Fall eine krasse Leistung und da haben, glaube ich, schon viele Leute von profitiert. Du hast vorhin gesagt, andere Leute auch motivieren, das ist Teil eurer Aufgabe, denen auch Mut zu machen, selber diesen Schritt zu wagen, wenn es vielleicht auch ein bisschen elitär behaftet ist oder Leute einfach denken, dass das so wäre, wenn man sich vornimmt, da beruflich auch in die Richtung zu gehen. Wie war das für dich? Du bist ja auch irgendwann als Arbeiterkind gestartet in eine Richtung mit einer Studienentscheidung, mit einem Studienfach. Wie hat deine Reise eigentlich angefangen, bis sie irgendwann dann in Brüssel mal angekommen ist?
Also erstmal muss ich sagen, bei mir war der Kampf ums Abi eigentlich ziemlich hart. Also ich musste da mal gucken, dass ich nicht durchfalle wegen Mathe, Physik, Chemie, wie sehr viele andere auch. Hat dann am Ende ganz gut geklappt trotzdem mit dem Abitur. Allerdings schränkt das natürlich in gewisser Weise schon die Studienwahl erstmal ein, weil gewisse Dinge dann rausfallen, wie eben ja sowas wie Maschinenbau, Volkswirtschaft oder so, ist dann natürlich nicht so, dass man sich das nochmal weiter antun möchte. Und gleichzeitig war mein Berufswunsch, mein Traum eigentlich so immer im späten Teenageralter war, ich wollte ins Auswärtige Amt, ich wollte Diplomat werden, ich wollte aber auf jeden Fall irgendwie in einem internationalen Umfeld arbeiten. Und ich war ganz gut in Fremdsprachen. Ich war ja politisch, geschichtlich sehr interessiert. Wollte aber jetzt nicht nur Französisch oder nur Geschichte oder nur Politik studieren im Bachelor nach dem Abitur. Und habe mich dann dafür entschieden, also interdisziplinär zu studieren. Und da gibt es einen ganz guten Studiengang bis heute, organisiert von der Deutsch-Französischen Hochschule. Heißt auch Deutsch-Französische Studien. Und das war damals an der Uni Regensburg und in Clermont-Ferrand. Und für mich war das ideal, weil das waren 3 Jahre, 2 Jahre in Deutschland, 1 Jahr in Frankreich und dann nochmal ein 5-monatiges Praktikum in Frankreich. Also für mich war das ideal, um die Sprache im Französisch kennenzulernen und auch nochmal das Land besser kennenzulernen. Das war, glaube ich, sehr gut, war auch eine gute Grundlage, um dann zu sehen, okay, ich studiere jetzt interdisziplinär. Es ist nicht so ganz klar natürlich nach 3 Jahren Bachelor, was wird man beruflich später mal. Aber man kann wesentlich besser einschätzen, was einem liegt und was einem vielleicht nicht ganz so liegt. Und das war vom Bachelor her auf jeden Fall eine gute Entscheidung. Gerade als Erstakademiker hat man dann natürlich teilweise ein Rechtfertigungsproblem im Milieu, wo man dann herkommt irgendwo. Wenn man dann natürlich konkret gefragt wird, ja, was wirst du denn damit? Und du hast natürlich dann keine Antwort mit 19, 20 Jahren, was du später mal beruflich machen wirst. Du hast natürlich nur eine ungefähre Idee, aber das unterscheidet dich natürlich von, sag ich mal, anderen, also Studierenden oder gerade Erstakademikern, die zum Beispiel dann ja Maschinenbau eben studieren, wo es dann sehr praktisch, sehr konkret ist und wo dann auch relativ klar ist, wo dann der berufliche Weg auch hinführt. Aber ich muss sagen, ich habe das nie bereut und das hat dann eigentlich auch dazu geführt, dass ich für mich sagen musste, alles, was so ja politikwissenschaftlich ist und gerade dieser Bereich internationale Beziehungen, das interessiert mich sehr und das habe ich dann in meinem Master gemacht, in Eichstätt an der Katholischen Universität dort, Erasmus-Semester in Lissabon. Das war richtig, richtig gut in jeder Hinsicht. Das war auf jeden Fall auch akademisch sehr, sehr lehrreich. Und ich habe dann noch, jetzt mal rein vom Studium her, für mich dann festgestellt, okay, irgendwie reicht es mir noch nicht so ganz. Und ich möchte eigentlich noch mehr in diese europäische Richtung. Also ich möchte ganz gern eigentlich in Brüssel landen und möchte auch in diesem EU-Umfeld arbeiten. Und dann gibt es in Brügge ein Institut für postgraduierte Europastudien, also kurz Europa-Kolleg auf Deutsch und auf Englisch College of Europe, wo auch jetzt wieder die Bewerbungsphase läuft. Und da habe ich dann 2016, 2017 sozusagen ein Zusatzmaster gemacht, der dann nur 1 Jahr gedauert hat. Aber das ist für viele und für mich war das dann auch so und das Sprungbrett quasi in die Brüsseler Karriere.
Ja, wow, auf jeden Fall ein vielseitiger Weg und du erzählst es so locker flockig und stell mir aber vor, dass das sicherlich auch viele Höhen und Tiefen hatte. Wo hat es dich hingeführt am Ende? Wo bist du heute? Was machst du beruflich in Brüssel?
Ja, also ich arbeite jetzt seit 5 Jahren beim Europäischen Verband der Luftfahrt-, Raumfahrt-, Sicherheits- und Verteidigungsindustrie, langer Titel. Ich habe da angefangen im Sommer 2018, also 1 Jahr, bevor ich bei Arbeiterkind.de angefangen habe, mich zu engagieren. Und damals im Sommer 2018 wurde ich da eingestellt als Referent für Sicherheits- und Verteidigungspolitik. Das war damals auf europäischer Ebene noch ein relativ kleines Feld, ist jetzt natürlich seit Februar 2020 stark angewachsen. Ich habe dann 3 Jahre in diesem Bereich gearbeitet bei diesem Verband eben und bin jetzt dort seit 2 Jahren Kommunikationsmanager, was vor allem Medienarbeit ist im Moment, also Interviews vorbereiten, Background-Chats mit durchführen auch. Natürlich auch dann Veranstaltungen, Social Media, unsere Website irgendwie am Laufen halten und natürlich auch interne Kommunikation. Wir sind ein ziemlich großer Verband. Wir vertreten über 4000 Firmen in 19 Ländern und ja, das heißt, das ist natürlich auch viel an interne Kommunikation, dass man darüber erstmal informiert, was läuft hier eigentlich in Brüssel, was machen wir auch auf kommunikativer Ebene, wo sind wir medial präsent und ja, repräsentieren quasi die Interessen der gesamten Industrie gegenüber einer interessierten Öffentlichkeit. Also das ist so mein Tätigkeitsbereich im Moment hier in Brüssel.
Wow, wirklich super spannend. Ich glaube, das ist auch für viele Leute interessant, da mal so ein bisschen zu hören, was es alles für Möglichkeiten gibt, was man machen kann, in welchen Bereichen man überall dann auch landen kann, so wie jetzt in deinem Fall. Denn wir merken es auch schon zum Beispiel bei unserem Berufseinstiegsmentoring, dass die Anfrage ja auch sehr stark dazu nimmt von jungen Leuten, die sagen, EU-Politik, das Thema Europa, das interessiert mich, da möchte ich auch irgendwie gerne beruflich landen. Und da ist natürlich auch immer wieder interessant zu hören, welche Wege alle da zum Ziel führen können. Jetzt hast du vorhin gesagt, in der Anfangszeit natürlich gerade auch des Studiums oder überhaupt vielleicht auch im Studienverlauf, dass man sich auch hier und da im Umfeld mal rechtfertigen musste oder mit der Frage konfrontiert war, was wirst du dann, was studierst du denn da vielleicht Komisches? Und wie ist das bei dir so konkret drumherum gewesen? Ich sag mal jetzt Familie oder Freunde, haben die verstanden, was du gemacht hast, wo du hin wolltest? Haben die das supported, wenn du auch schon immer gesagt hast, der Traum war Auswärtiges Amt, Diplomat? Das ist ja auch was, wo vielleicht andere auch schnell sagen, ach ja, naja, das ist irgendwie ein Teenager-Traum. Wer weiß, ob das was wird, und das klappt ja für viele Leute auch nicht. Wie war das bei dir? Ist es eher supportive gewesen oder war es auch schwierig am Anfang?
Also vor allem meine Eltern haben mich sehr, sehr stark unterstützt, eigentlich schon zu Schulzeiten, aber dann eigentlich auch durch das Studium. Ich würde jetzt nicht sagen, dass meine Eltern genau verstanden haben, was ich jetzt da im Studium gemacht habe oder auch heute beruflich tue. Das geht aber, glaube ich, vielen Eltern so mit ihren Kindern. Aber ich wurde immer unterstützt, also tatsächlich, sag ich mal, nicht materiell unterstützt, also tatsächlich, mir wurde da immer Mut zugesprochen und auch, ja, letztendlich auch, also finanziell, das war, glaube ich, für meine Eltern nicht immer ganz leicht, vor allem in der Schulzeit mit Nachhilfe und so weiter, das weiß ich bis heute sehr zu schätzen. Das heißt, da haben mich meine Eltern immer sehr stark unterstützt, weil die das halt immer auch als Investition, als Langzeitinvestition irgendwie gesehen haben, die sich dann irgendwann auszahlen wird, quasi, also nicht nur finanziell, sondern auch durch einen, also ja, gewissen Berufsweg, den man eben einschlagen möchte, noch dazu, wenn man in einem internationalen Umfeld arbeiten möchte. Und von dem her, ja, meine Eltern haben mich da immer unterstützt. Ja, wenn ich das jetzt mal auf die, sag ich mal, auf die weitere Familie irgendwie beziehe, Onkels, Tanten, da habe ich mich, glaube ich, immer ein bisschen schwer getan zu erklären, was ich jetzt eigentlich genau mache. Das ist aber auch schwer, wenn man, also glaube, wenn man nicht da auch direkt involviert ist irgendwie, dann das irgendwie zu verstehen. Also ich glaube, das geht ja vielen Erstakademikerinnen und Erstakademikern so, dass man das Gefühl hat, man sitzt so ein bisschen zwischen den Stühlen, man ist irgendwie in der einen Welt nicht mehr ganz zu Hause und in der anderen nie so wirklich angekommen. Und also klar, so geht es mir auch manchmal irgendwo, und trotzdem wurden mir nie Steine in den Weg gelegt oder ich wurde nie entmutigt, irgendwas zu machen. Im Gegenteil, ich wurde eigentlich da immer sehr stark ermutigt von Eltern, Großeltern. Und das hat mir, glaube ich, ja, immer viel Kraft gegeben. Und ich weiß das sehr zu schätzen bis heute.
Ja, ich glaube, da werden viele sich auch drin wiedererkennen. Und gerade auch dieses Gefühl zu sagen, naja, man ist mit dem einen Bein hier und mit dem anderen Bein dort. Also irgendwie so an verschiedenen Stellen sich so gleichzeitig ein bisschen zu befinden und hier und da jeweils ein bisschen zu Hause zu fühlen. Wenn du jetzt so zurückblickst, du hast ja den Studienweg und auch den Berufseinstieg und alles schon hinter dir. Gibt's was du anderen raten würdest, die sagen, wow, was Bene gemacht hat, finde ich total spannend, würde ich auch gern machen. Ich würde auch gern mal in so einem Berufsfeld arbeiten. Also hättest du Tipps für andere oder vielleicht auch irgendwas für Vergangenheits-Bene, was du ihm sagen würdest an seinem ersten Unitag, wenn du ihn heute triffst?
Also an seinem ersten Unitag hätte ich ihm früh morgens geraten, er soll mal besser seine Flasche Apfelschorle gut zuschrauben, weil meine Uni-Karriere ging so los, dass ich irgendwie im Bus saß auf dem Weg zur Uni und war ganz stolz, weil ich jetzt erwachsen bin und Abitur habe und auf dem Weg zur Uni bin und dann tippt mich jemand an und sagt, ich glaube, dein Rucksack tropft. Und dann, ja, wie so ein Grundschulkind, ja, ist mir dann die Flasche ausgelaufen. Und das war natürlich, ja, weiß ich, das hat mich dann so ein bisschen aus der Euphorie rausgerissen, natürlich, dass man irgendwie immer noch so ein bisschen ungeschickt ist, auch wenn man jetzt Abitur hat. Das wäre, glaube ich, so der unmittelbare, der kurzfristige Rat, den ich dem Bene von damals gegeben hätte. Ja, im Ernst, ich glaube, das Wichtigste ist, also was ich ihm geraten hätte und was ich jetzt auch anderen raten würde, ist tatsächlich einfach, traut euch Sachen zu, versucht Dinge, lasst euch nicht entmutigen, wenn euch irgendwas interessiert, wenn euch irgendwas anspricht und wenn es noch so vielleicht auf den ersten Blick absurd wirkt irgendwie für euch, bewerbt euch, wo ihr könnt und tatsächlich nicht nur in Deutschland, sondern auch darüber hinaus. Also wir haben jetzt zum Beispiel eine Teilnehmerin von unserer Studienreise 2022, die hat jetzt vor kurzem angefangen, in Oxford zu studieren, zum Beispiel als Arbeiterkind. Ja, das zeigt einfach, es ist sehr viel möglich. Und auch von den Leuten, die hier in Brüssel gelandet sind, die sagen auch teilweise, also wenn mir das jemand mit irgendwie 16, 17, 18 gesagt hätte, du wirst mal da und da hinkommen, dann hätte ich die Person ausgelacht. Und umgekehrt gibt es aber natürlich auch viele, die das dann nicht machen, die sich dann vielleicht nicht trauen oder auch zum Beispiel niemanden haben, der sie dann ermutigt irgendwo. Ich hatte zum Beispiel extrem Glück bei diesem Europakolleg eben in Brügge. Ich hätte mich da niemals beworben, wenn ein Praktikumsbetreuer, der da selber studiert hat, mich nicht wirklich jeden Tag damit genervt hätte, dass ich mich da bewerben soll. Und ich habe mich da nur beworben, damit der Ruhe gibt, aber nicht mit der Erwartungshaltung, die werden mich nehmen. Also das war völlig jenseits meiner Vorstellungskraft irgendwie. Und das hat am Ende zum Beispiel geklappt. Und das sehen wir eigentlich immer wieder hier auch bei den Leuten, die hier dann neu dazukommen zur Arbeit in Brüssel. Viele von denen hatten dann irgendwelche Selbstzweifel oder haben teilweise auch von Bewerbungen abgesehen irgendwie, weil sie das Gefühl hatten, ich gehöre da nicht hin, ich bin da nicht gut genug dafür. Was ist, wenn die anderen, wenn wer auch immer das sein mag, mich doof finden oder so? Das ist dann, das ist dann was einen selber, glaube ich, was einem sehr stark schadet irgendwie. Und umgekehrt, wenn man sich bewirbt und man wird abgelehnt, dann hat man ja nichts verloren. Das heißt, man kann ja eigentlich nur gewinnen. Und ich glaube, wichtig ist in dem Zusammenhang auch zu sagen, als Rat, dass man sich halt auch nicht entmutigen lassen sollte. Also ich habe ja zum Beispiel auch, mein Einstieg hier in Brüssel war ja ein Traineeship bei der Europäischen Kommission und da habe ich mich auch dreimal dafür beworben. Also ich wurde zweimal abgelehnt und beim dritten Mal hat es erst geklappt und da auch erst irgendwie im Nachrückverfahren. Also das ist ganz normal, das gehört dazu. Was dann, glaube ich, auch nicht dumm ist, wenn man zum Beispiel dann Bewerbungen breit streut. Also hier in Brüssel gibt es zum Beispiel also nicht nur ein Traineeship der Europäischen Kommission, sondern auch vom Verwaltung des Europäischen Parlaments und des Rats eben. Und wenn man sich da dreifach bewirbt zum Beispiel, hat man natürlich auch dreifache Chancen, auch wenn die ziemlich niedrig erscheinen möchten am Anfang. Aber das sollte man auf jeden Fall tun. Und eine zweite Sache, weil es ja oft darum geht, naja, Arbeiterkinder haben kein Netzwerk und das stimmt, also stimmt teilweise auch und das ist tatsächlich ein Nachteil, aber ich finde, im Online-Zeitalter kann man das ganz gut ausgleichen eigentlich, indem man tatsächlich zum Beispiel mal auf LinkedIn guckt und sagt, ich möchte irgendwie zum Beispiel für eine NGO arbeiten im Umweltbereich oder so und das idealerweise auf europäischer Ebene. Dann gucke ich, was gibt's denn da in Brüssel? Dann google ich halt mal und dann schaue ich, okay, wer arbeitet da, wie heißen die Leute und sind die Leute bei LinkedIn zum Beispiel. Und dann kannst du bei LinkedIn jemanden anschreiben, aber dann wirklich gezielt und konkret und möglichst kurz auch. Und ich glaube, wenn man dann freundlich im Ton ist und wirklich auch ganz konkret nachfragt und auch sagt, warum man das interessiert, dann ist zum Beispiel so, dass man in der Regel eine positive Antwort bekommen wird. Und das ist, glaube ich, auch sowas, dieser Rat, traut euch auch, Leute anzuschreiben, wo ihr glaubt, die sind irgendwie so außerhalb meiner Reichweite oder so. Ja, aber ihr könnt es ja zumindest mal versuchen. Kurz und bündig, ganz konkret, aber das, da gibt es keinen Grund, das eben ja sein zu lassen, weil man kann damit eigentlich nur gewinnen. Und ich glaube, diese Einstellung ist wichtig. Und ich glaube, was auch wichtig ist, was ich hier auch oft sehe, gerade bei den Jüngeren, irgendwie jetzt eben bei Arbeiterkind Brüssel eben anfangen oder hier in Brüssel ihre Karriere beginnen oder als Praktikantinnen und Praktikanten hier sind, dass man sehr oft seine eigenen Stärken nicht sieht irgendwie als Arbeiterkind. Man nimmt viele Dinge für wahnsinnig selbstverständlich, auch Dinge, die man erreicht hat, die irgendwie nicht in die Wiege gelegt waren und die man sich eigentlich erkämpfen musste. Und man nimmt das so achselzuckend hin nach ein paar Jahren. Aber ich glaube, das ist unglaublich wichtig, dass man sich da eben gewisse Stärken, also vor allem im Bereich Soft Skills irgendwie, ja, dass man sich das eben, dessen eben bewusst wird und das auch bewusst als Stärke wahrnimmt und dann auch wiederum keine Angst hat, das zu verkaufen. Also, das sehe ich dann auch manchmal, wenn wir dann hier Lebensläufe zugeschickt bekommen und dann telefoniert man mit den Leuten und fragt dann nochmal nach, dann ergibt sich daraus eigentlich erst eine extrem gute Geschichte und bewundernswerte Leistungen, die aber gar nicht in diesem Lebenslauf aufgeführt werden, weil die Leute dann entweder Angst haben, als Angeber wahrgenommen zu werden, oder irgendwie das für komplett selbstverständlich halten. Und ich glaube, das ist wichtig, dass man sich da nochmal Gedanken macht, wo liegen eigentlich meine Stärken und dass man dann auch wirklich keine Angst hat, das zu verkaufen.
Ja, total viele super wichtige Sachen, auf jeden Fall viele gute Tipps. Danke dir erstmal dafür. Und ja, an euch alle, also habt Mut und lasst euch auch nicht entmutigen. Und ich finde es auch super, dass du auch nochmal gesagt hast, naja, nicht immer alles ist gleich beim ersten Mal ein Treffer, ne? Also, dass es auch dazu gehört, dass man hier und da noch ein zweites Mal abbiegen muss oder sich nochmal bewerben muss, weil ich glaube, oft ist es so, dass man dann von Leuten Geschichten hört, auch jetzt so wie bei uns natürlich heute, wenn man sagt, erzähl doch mal, was du gemacht hast, dann erzählt man das so gerade weg und man denkt, wow, das ist ja Wahnsinn, der ist da ja durchgaloppiert, als wäre es nichts, als wäre es ganz leicht, und dass man einfach auch nicht vergisst, dass es bei jedem auch dazu gehört, dass nicht immer alles gleich sofort klappt und dass man sich einfach nicht entmutigen lässt und da wirklich das nötige Selbstvertrauen auch in sich hat und mitbringt. Wie nennen wir das gerade schon? Ja, Entschuldigung.
Nein, ich wollte noch eine Sache sagen, weil zum Beispiel auch, also wenn es dann heißt, naja, hier quasi alles locker erreicht. Also wie gesagt, ich hatte am Anfang eigentlich das Ziel, zum Beispiel im Auswärtigen Amt zu arbeiten und dann Diplomat zu werden. Und da habe ich mich ja zum Beispiel auch beworben nach meinem Studium und bin da zum Beispiel auch nicht, also nicht mal in die zweite Runde gekommen bei den Auswahlverfahren. Ich hatte mich jetzt allerdings auch nicht extrem stark darauf vorbereitet, weil ich damals eigentlich schon nicht mehr, also nach ein paar Jahren im Studium nicht mehr so genau wusste, ob das genau das war. Ich will nur sagen, dass sich gewisse Träume, Ziele auch ändern können. Und selbst, also wenn man sozusagen die Zielsetzung hoch anlegt und man erreicht ja nicht 100% von dem, was man vielleicht ursprünglich mal erreichen wollte, aber nur 80%, dann ist man trotzdem sehr viel weiter gekommen, als wenn man die Latte halt deutlich niedriger legt irgendwo. Und man kann trotzdem, also ich jetzt halt auch, sehr, sehr glücklich und zufrieden werden irgendwie im Berufsleben und eigentlich ziemlich genau an das rankommen, was ich immer wollte. Jetzt zum Beispiel hier in so internationales Umfeld, Europapolitik, Schnittstelle zwischen Politik und Wirtschaft. Das war auch immer was, was ich schon in meinen frühen Praktikumszeiten immer haben wollte. Das habe ich jetzt zum Beispiel auch. Von dem her, das ist, glaube ich, also das will ich eigentlich auch noch mitgeben. Also, dass es gewisse Rückschläge irgendwie gibt. Und da muss man dann teilweise halt damit umgehen und dann irgendwie neu planen. Also auch das ist nicht ungewöhnlich. Ich wollte zum Beispiel auch mal irgendwie einen Doktortitel machen. Das hat dann auch einmal sehr, sehr knapp nicht geklappt. Da war irgendwie eine Stelle ausgeschrieben. Es haben sich 100 Leute beworben und ich wurde am Ende Zweiter und wurde nicht genommen, weil nur eine Stelle ausgeschrieben war. Und das war natürlich wahnsinnig bitter, wenn es so knapp ist, weil dann irgendwie ein Traum zerplatzt. Aber dann ging es halt auch irgendwann weiter nach einer gewissen Trauerphase natürlich. Aber das ist mir jetzt tatsächlich auch nochmal wichtig in dem Zusammenhang, wenn du eben sagst, es ist nicht alles irgendwie da wie, ja, sozusagen alles am Schnürchen gelaufen, sondern es gab schon auch sehr viele Rückschläge und manchmal auch wirklich dann Rückschläge, die so stark waren, dass man komplett neu denken muss irgendwo und dann auch gewisse Dinge einfach mal akzeptieren muss.
Ja, auf jeden Fall, ja. Kann ich gut nachvollziehen. Du hast schon vorhin kurz erwähnt, das ein oder andere Mal die Studienreise. Und das ist ja ein Projekt, über das wir jetzt auch noch kurz sprechen wollen. Und zwar hat 2022 die Studienreise das erste Mal stattgefunden. Da durften wir von arbeiterkind.de, also hauptsächlich mit euch, der Brüsseler Gruppe, zusammen eine Gruppe junger Menschen nach Brüssel einladen, zu ein paar Tagen dort vor Ort. Und das Ganze wurde ja unter anderem auch umgesetzt durch die tolle Unterstützung der Stiftung Mercator und des Europabüros der Friedrich-Ebert-Stiftung in Brüssel, die uns da fördern in dieser Unternehmung. Und es hätte eigentlich ja schon viel früher sein sollen, denn du hast ja auch schon gesagt, eure Gruppengründung, die hat eigentlich diesen Gedanken schon ein bisschen mitgetragen. Und dann kam ja eben eine lange Zeit, in der Reisen nicht so stattfinden konnte, wie wir uns das gewünscht hätten. Aber 2022 war es dann soweit. Erzähl doch nochmal kurz ein bisschen, Bene, wie ist damals bei euch die Idee in der Brüsseler Gruppe entstanden? Was hattet ihr euch vorgestellt zu dieser Studienreise? Und warum wolltet ihr die auf die Beine stellen?
Ja, also ich glaube, die Idee war tatsächlich, dass man mal sagt, okay, wir können hier natürlich Online-Veranstaltungen machen, wir können mit Leuten telefonieren oder können irgendwie schriftlich bei einer Bewerbung weiterhelfen. Aber es ist natürlich was anderes, wenn man wirklich nochmal Brüssel hautnah quasi erlebt oder hier vor allem dieses EU-Umfeld in Brüssel. Und unsere Idee war dahinter auch, naja gut, wenn wir jetzt, es wurden ja dann am Ende 15 Leute, also 15 Leute aus dem Arbeiterkind.de-Netzwerk und darüber hinaus, wenn man die eben einlädt, dann können die natürlich auch so als Botschafterinnen und Botschafter irgendwie fungieren. Das heißt, die kommen dann nach Hause und sagen, hey, es ist zwar irgendwie ein interessantes, ein herausforderndes Arbeitsumfeld, aber ich habe da viele Leute gesehen, die auch gewisse Hürden überwunden haben. Und es gibt keinen Grund, also warum ich das nicht versuchen sollte, das zumindest mal irgendwie für ein Praktikum oder für einen Berufseinstieg eben in Erwägung zu ziehen. Und unsere Idee war so ein bisschen, na, da hast du natürlich einen höheren multiplikatorischen Effekt quasi. Also hast du irgendwie einen oder eine, die eben hier teilnimmt und geht dann zurück an die Uni oder irgendwie in die lokale Arbeiterkind.de-Gruppe. Und erzählt dann eben davon und ermutigt dann eben nochmal 10 weitere, die dann vielleicht nochmal Leute ermutigen. Und deshalb war uns das besonders wichtig, sozusagen Brüssel hautnah mal anzubieten. Und für uns war es natürlich auch so ein bisschen die Überlegung als Touröffner quasi, als Gruppe, wenn man dann eben Institutionen anspricht, die im Parlament oder in der Kommission oder NGOs. Also für uns war das auch extrem gut als, als Vernetzung letztendlich, dass wir auch auf uns aufmerksam machen, auf unser Anliegen eben, soziale Diversität im EU-Umfeld in Brüssel zu fördern. Das hat schon auch eine Rolle damit gespielt, aber der Fokus war natürlich tatsächlich, Erstakademikerinnen und Erstakademikern mit sehr unterschiedlichen Werdegängen, auch mit sehr unterschiedlichen Studienschwerpunkten zu ermöglichen, hier eben Einblicke zu bekommen über ein paar Tage in mögliche Karrierewege im EU-Umfeld in Brüssel. Und das war 2022 eine ganz tolle Woche. Wir hatten Traumwetter, absolut. Wir hatten tolle Gespräche damals im Parlament mit einer Abgeordneten. Hier im Rat, wo sich in der Regel ja die Ministerinnen und Minister treffen und auch die Staats- und Regierungschefs. Da hatten wir auch einen sehr interessanten Vortrag, hatten auch schöne Fotos dann natürlich mit den entsprechenden Gebäuden. Und alles, was so drumherum ist, also ein Industrieverband war auf der Liste. Wir waren auch im Brüssel-Studio der ARD. Mit NGOs haben wir gesprochen, mit Stiftungen. Und ich glaube, da haben dann alle einen ganz guten Eindruck bekommen, die ihm teilgenommen haben, von dem, was hier möglich ist. Und 3 Leute sind hier auch tatsächlich gelandet, also 2 von denen vorübergehend als Praktikanten und eine ist jetzt tatsächlich im Parlament angestellt bei einem Abgeordneten.
Ja, wow, also es klingt auf jeden Fall nach einer sehr interessanten, gelungenen Woche und ich weiß auch von vielen, die dabei waren, dass es auch genauso gewesen ist und dass viele das so empfunden haben als ein ganz besonderes Erlebnis und als eine große Chance eben, all diese Dinge, die du gerade aufgezählt hast, da mal eine Nase reinzustecken, Sachen mal von innen zu sehen, mit Menschen zu sprechen, mit denen man sonst vielleicht nicht jeden Tag auch ins Gespräch kommt und das so geballt und gebündelt. Und dass es eben auch einen tollen Outcome hatte, weil Leute jetzt wirklich in Brüssel vor Ort sind und ja nicht nur das. Ich weiß, es gibt ja auch einige, die an der Reise teilgenommen haben und jetzt vielleicht nicht direkt in Brüssel gelandet sind, aber trotzdem in dem internationalen Umfeld, also zum Beispiel im Auswärtigen Amt oder ich glaube eine der Teilnehmerinnen, wenn ich mich richtig erinnere, ist in New York zum Praktikum, also einfach, wo man sicherlich auch nochmal konkrete Kontakte, aber vielleicht auch einfach die Motivation, nehme ich an, mitgenommen hat, zu sagen, ey, ich kann das schaffen und ich habe andere gesehen, wie das funktioniert und ich traue mir das jetzt auch zu. Gibt es irgendwie Sachen, wo du sagen würdest, das sind Dinge, die du beobachtet hast bei den Leuten, die auch in der Gruppe dabei waren? Ihr habt als Brüsseler Gruppe das ja nicht nur das Programm auf die Beine gestellt, sondern natürlich die Woche ja auch ganz eng begleitet, was ihr so gesehen habt oder beobachtet habt, was mit den Leuten in diesen Tagen da passiert ist?
Ja, also ich glaube, bei einigen hat das so ein bisschen das Gefühl ausgelöst, hey, ja, hier arbeiten ganz normale Menschen. Also die sind zwar intelligent und haben eine gute Ausbildung genossen, vor allem universitär, und die haben auch vielleicht eine gewisse Expertise in einer gewissen Nische, aber am Ende sind das auch irgendwie Leute, die irgendwie morgens mal zu spät sind oder sich irgendwie einen Kaffee über die Hose schütten oder so. Also ich glaube, das hat für viele Leute, also für Leute, die eben teilgenommen haben an dieser Studienreise 2022, so dieses Gefühl ausgelöst, naja, man muss hier nicht perfekt sein, um hier zu landen. Und niemand, der hier landet, der kann schon alles so ungefähr. Sondern man entwickelt sich auch hier irgendwo weiter. Und das genau wiederum auch diesen ja, was hoffentlich dann diesen Gedankenprozess dann getriggert hat. Naja, wenn das so ist, warum soll ich dann nicht auch versuchen, wenn hier die Leute quasi auch nur mit Wasser kochen? Und das haben uns mehrere Teilnehmende zurückgemeldet. Und ich glaube, das war genau mit auch das Ziel, was wir eben erreichen wollten, dass man eben dieses diesen Nebel irgendwie, das vermeintlich Elitären und so, dass man das alles mal auflöst und sagt, ja, hier, ganz normale Leute, die vergessen auch mal was oder die wissen auch nicht alles, die können auch nicht alles, die müssen sich auch teilweise durchkämpfen irgendwo. Und umso weniger gibt es irgendwie einen Grund, sich da, also das eigene, ja, das Licht unter den Scheffel zu stellen. Und ja, es also auf jeden Fall mal zu versuchen, wenn er das interessiert. Und ich glaube, das war auf jeden Fall schön zu hören, diese Art von Feedback, weil wir genau das erreichen wollten eigentlich.
Ja, sehr schön. Also total schön, wenn man das mitgeben konnte und erreicht hat, dass die Teilnehmenden das für sich auch mit ins Gepäck nehmen konnten auf ihren weiteren Weg. Und für alle, die uns jetzt zuhören und sich gerade gedacht haben, boah, das klingt ja super spannend und wie schade, dass ich da nicht dabei gewesen bin und ich wusste vielleicht auch gar nicht, dass es sowas gibt, gibt es ja eine gute Neuigkeit. Und wenn ihr alle gut aufgepasst habt, Ben hat es vorhin schon durchblitzen lassen, es wird eine zweite Studienreise geben, 2024. Magst du dazu ein bisschen was erzählen?
Ja, absolut. Also nach der erfolgreichen Premiere 2022 freuen wir uns natürlich, dass wir jetzt nächstes Jahr, Mitte Mai 2024, dann die zweite Studienreise durchführen können. Dafür startet dann auch die Bewerbungsphase Mitte November für ein paar Wochen. Und ich möchte jetzt einfach nur natürlich die Gelegenheit nochmal nutzen, also nicht nur dafür Werbung zu machen, sondern auch wirklich alle Leute zu ermutigen, die vielleicht sagen, okay, arbeiten im internationalen Umfeld, das interessiert mich. Europapolitik, das ist genau meins oder vielleicht doch nicht, aber ich würde gerne darüber mehr lernen, mehr erfahren. Ja, also halte da die Augen offen. Wir werden die Bewerbungsphase, wie gesagt, in ein paar Wochen dann starten und dann freuen wir uns natürlich über sehr viele Bewerbungen und bis dahin und auch währenddessen natürlich stehen wir für Fragen jeglicher Art gerne zur Verfügung.
Ja, super. Also ich bin auch schon sehr gespannt. Ich darf das nämlich ja auch in der Vorbereitung wieder mit begleiten. Und Mitte November geht's los. Also haltet die Augen offen. Ihr werdet auf jeden Fall dann auf allen Kanälen von arbeiterkind.de, von der Gruppe Brüssel natürlich auch sicherlich erfahren, sobald die Bewerbungsphase losgeht. Und ja, vielleicht kannst du noch, Bene, kurz ein bisschen sagen, wer kann sich überhaupt bewerben? Ist es offen für alle? Wer jetzt vielleicht schon mal denkt, oh, ist das auch vielleicht was für mich? Wie sind so die Rahmenbedingungen?
Ja, also prinzipiell ist die Bewerbung offen für alle interessierten Erstakademikerinnen und Erstakademiker, wirklich unabhängig davon, was man studiert. Also wir wollen wirklich ein breites Profil an Leuten eben abbilden in jeglicher Hinsicht. Das ist uns sehr, sehr wichtig. Das heißt, dass hier nicht am Ende irgendwie 15 Politikwissenschaftlerinnen sind, sondern auch Leute, die irgendwie Jura studieren oder eher im naturwissenschaftlichen Bereich in diese Richtung. Also alles Erdenkliche ist da möglich und das ist jetzt auch kein, also es gibt sozusagen keinen Ausschluss nach irgendwelchen Studienfächern oder so. Im Gegenteil, wir freuen uns da eigentlich über eine möglichst große Bandbreite und auch vom Alter her ist es eigentlich sehr offen, weil manche Leute kommen eben erst dann zum Beispiel über den zweiten Bildungsweg natürlich zum Studium und die möchte man natürlich auch da zu einer Bewerbung eben ermutigen. Das heißt, auch das ist kein Ausschlusskriterium vom Alter her. Insgesamt würde ich sagen, sollten sich natürlich vor allem Leute bewerben, die ein Interesse für oder eine grundsätzliche Offenheit haben gegenüber Europapolitik. Das würde ich mal sagen, das wäre natürlich sehr, sehr hilfreich. Aber auch wenn man dann sagt, hey, ich weiß da noch nicht viel drüber, aber ich würde gerne noch darüber erfahren, dann ist das auf jeden Fall auch natürlich sehr, sehr gern gesehen. Ansonsten werden wir uns natürlich bemühen, am Ende einen repräsentativen Querschnitt sozusagen an Teilnehmerinnen und Teilnehmern eben hier zusammenzubringen, die auch wirklich dann aus den unterschiedlichsten Teilen Deutschlands kommen, eher aus dem Land, vom Land oder eher aus der Stadt. Darum werden wir uns am Ende bemühen. Das heißt, von dem her, ich muss sagen, es gibt in dem Sinne wenig Bewerbungskriterien. Im Gegenteil, es gibt eigentlich sehr wenig Ausschlusskriterien. Und dadurch, dass es so offen ist, möchte ich auch möglichst viele Leute eben ermutigen, eben da eine Bewerbung ins Auge zu fassen.
Ja, fantastisch. Also für fast alle, die ihr jetzt zuhört, könnte das eine Möglichkeit sein. Wie gesagt, haltet die Augen offen, wenn die Ausschreibung Mitte November auf all unseren Kanälen kommt. Und ich bin mir sicher, dass ihr da wieder ein fantastisches Programm auf die Beine stellt und auch die Partner, die wir da 2022 in der Unterstützung mit an Bord hatten, mit der Stiftung Mercator und mit dem Europabüro der Friedrich-Ebert-Stiftung in Brüssel vor Ort, haben wir ja auch noch Unterstützung, die auch 2024 wieder dabei ist und die uns da wieder supporten. Und das zeigt ja auch nochmal, dass da, glaube ich, das einfach im letzten Jahr für alle eine schöne Erfahrung und ein großer Erfolg war. Und es ist wirklich Wahnsinn, was ihr als Gruppe da auch reingebracht habt und für ein gutes Programm auf die Beine gestellt habt. Also ich kann euch allen da draußen, die ihr uns zuhört heute, nur ans Herz legen, wenn die Bewerbungsphase noch vorausliegt, wenn ihr das rechtzeitig hört, dann schaut mal rein, ob das auch für euch was sein könnte.
Und eine Sache würde ich natürlich noch gern sagen, die sehr, sehr wichtig ist in dem Zusammenhang. Dank unserer Partner eben der Mercator-Stiftung und hier das Brüsseler Büro der Friedrich-Ebert-Stiftung werden sämtliche Kosten übernommen. Also sowohl die Anfahrtskosten als auch hier die Übernachtungskosten als auch tatsächlich dann die Verpflegung. Das heißt, für ja, alle Teilnehmenden fallen keine Kosten an über die ganze Woche. Also außer natürlich, man macht jetzt noch irgendwas Außergewöhnliches, was einem privat total wichtig ist. Aber ansonsten werden wirklich alle Kosten übernommen. Das heißt auch, ja, finanziell sollte es da überhaupt keine Sorgen geben, daran teilzunehmen. Und das war mir jetzt nochmal wichtig, das eben rauszustellen. Also man musste jetzt nicht eine Woche irgendwie in Urlaub fahren und muss das dann finanzieren, sondern das wird dank unserer Partner eben komplett übernommen.
Ja, wichtiger Hinweis, gerade auch in unserem Kontext, wo ja immer die Frage ist, wie sieht das aus, kann ich mir das leisten, wie ist das mit Auslandserfahrungen und so. Und dafür ist das wirklich eine tolle Gelegenheit, dass es einfach für euch komplett kostenlos ist, die dann mitfahren dürfen. Bene, ich danke dir sehr. Wir sind schon leider am Ende. Es gäbe noch so viele Sachen, über die wir sprechen könnten. Und ich bin mir auch sicher, noch viele spannende Sachen, die du erzählen könntest und die die Leute draußen vielleicht interessiert. Und wenn ihr jetzt denkt, ich hätte da auch noch Fragen an Bene, dann könnt ihr euch natürlich auch für die Studienreise bewerben. Denn du wirst ja dabei sein. Auch dich wird man treffen dort. Und ich bedanke mich erstmal heute ganz herzlich für das Gespräch und dass du uns nicht nur von der Arbeit in der Brüsseler Gruppe und von der spannenden Reise, sondern auch von deinem persönlichen Weg und deiner Geschichte und deinem Job und deinem Studium erzählt hast. Es war super spannend und ja, vielen Dank, dass du heute dabei warst.
Danke dir.
Bis dahin, tschüss.
Bis dann, ciao.